das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Ihnen einen guten Abend. In genau 10 Tagen wird es in 3 Bundesländern extrem spannend. Es wird nämlich dort gewählt. Landtagswahlen in Zeiten der Flüchtlingskrise, sie könnten die politischen Verhältnisse ziemlich heftig durcheinander wirbeln. Wie heftig, das zeigen die Zahlen der ARD-Vorwahlumfrage, zu denen wir auch gleich kommen. Jetzt fangen wir aber erstmal in Baden-Württemberg an. Jahrzehntelang Stammland der CDU, regiert dort seit 2011 ein grüner Ministerpräsident. Und zwar im Stil eines Landesvaters, bei dem sich manch einer so fragt, ist Winfried Kretschmann nun ein Grüner oder ist er vielleicht sogar ein Schwarzer? Dass Kretschmann, wie er jüngst offenbarte, für die Kanzlerin betet, damit sie in ihrer Flüchtlingspolitik auch standhaft bleiben möge, wird seinen ohnehin schwächeren Koalitionspartner SPD auch nicht gerade gefreut haben. Die Reaktorkatastrophe von Fukushima hat Kretschmann vor 5 Jahren mit auf den Ministerpräsidentensessel gehoben. Fegt ihn die Flüchtlingskrise vielleicht sogar wieder runter? Jenny Rieger.
Seit 5 Jahren ist er der Chef im Ländle, Winfried Kretschmann, Ministerpräsident Grüner. Und das ausgerechnet im einst so schwarzen Baden-Württemberg. Warum? Vielleicht, weil er beides ist, Grüner der ersten Stunde und doch konservativ. So konservativ, dass er ihm jüngst vorwarf, Angela Merkel zu stalken. Guido Wolf, CDU. Er will Kretschmann nun ablösen als Ministerpräsident.
Wir kämpfen bis zum Wahltag für uns als CDU, dass wir so stark werden, dass gegen uns nicht regiert werden kann.
Eine Kampfansage, aber er bleibt entspannt. Streit um den Nationalpark, Kritik an der grünen Bildungsreform, nicht zuletzt Stuttgart 21. Vieles hat Winfried Kretschmann bereits überstanden. Nun jedoch könnte ausgerechnet die Drogenaffäre seines Parteifreundes Volker Beck den Grünen einen Dämpfer verpassen.
Das ist ja schon ein schweres Fehlverhalten. Aber ich kann nur hoffen, dass jetzt solch ein einzelnes Fehlverhalten nicht auf alle übertragen wird. Davon gehe ich mal aus.
Sie stehen auch ohne Parteiskandal nicht wirklich gut da, Guido Wolf und die CDU. Bei über 40% wollten sie landen, nun könnten es unter 30 werden.
Wir haben einen extrem schwierigen Wahlkampf, erstmals aus der Opposition heraus. Wir haben eine bundespolitische Entwicklung mit der Flüchtlingspolitik, die den Landtagswahlkampf beeinflusst.
Die Flüchtlingskrise also, auf den Wahlplakaten jedoch findet sie sich nicht. Stattdessen Köpfe. Drängt sich die Frage auf, diese beiden, könnten die nicht auch gut zusammen regieren?
Nein, wir wollen das ja gar nicht. Wir wollen grün-rot.
Und sollte die grün-rote Liebesheirat alleine nicht ausreichen, mögliche weitere Partner gibt es genug. Nur mit der AfD will keiner so richtig. Nicht er und nicht er. Winfried Kretschmann und Guido Wolf, Konkurrenten mit demselben Ziel, Ministerpräsident werden in Baden-Württemberg.
Und jetzt schauen wir uns die Zahlen aus der ARD-Vorwahlumfrage zu den Landtagswahlen an. Und das machen wir gemeinsam mit Ellen Ernie in unserem Wahlstudio in Köln. Ellen, in Baden-Württemberg fokussiert sich ja, wie wir gesehen haben, der Wahlkampf sehr auf die Person des grünen Ministerpräsidenten Kretschmann. Wie kommt denn der bei den Wählern in Baden-Württemberg zahlenmäßig an?
Ja, die Baden-Württemberger, die stehen mehrheitlich hinter ihrem grünen Ministerpräsidenten. Wir wollten nämlich wissen, wenn sie ihren Ministerpräsidenten direkt wählen könnten, für wen würden sie stimmen? Und da sagen 64%, ich würde für den grünen Kretschmann stimmen. Und für den CDU-Herausforderer Guido Wolf sagen das nur 17%. Bei den Parteianhängern ganz interessant, bei den Grünen natürlich noch bessere Werte für Herrn Kretschmann, 95-1. Aber sogar bei den Anhängern der CDU sagen 45%, ich würde, wenn ich direkt wählen könnte, Herrn Kretschmann wählen und nicht den eigenen Kandidaten aus meiner Partei. Das sagen nämlich nur 37%, also ein durchaus ungewöhnliches Bild. Eine Erklärung dafür vielleicht ist, dass der CDU-Herausforderer Guido Wolf sich versucht hat zu distanzieren von Angela Merkels Flüchtlingspolitik im Wahlkampf. Er hat nämlich unter anderem tagesaktuelle Kontingente für Flüchtlinge gefordert, was die Kanzlerin ja immer abgelehnt hat. Und wir wollten von den Leuten wissen, ob sie diese Abgrenzung im Wahlkampf gut fanden. Da sagen 41%, die Abgrenzung von Herrn Wolf zu Merkel, die finde ich richtig. Aber 51%, eine knappe Mehrheit, sagt nein, das war nicht richtig. Wenn man nun auf die CDU-Anhänger guckt, gibt sich noch ein sehr viel klareres Bild. Nur 31% sagen, das ist richtig. 59% der CDU-Anhänger sagen nein, es war nicht richtig, dass Guido Wolf hier versucht hat, sich von der Kanzlerin abzusetzen. Er hat damit offenbar auf die falsche Karte gesetzt.
So, und was heißt das dann für die berühmte Sonntagsfrage?
Ja, auch da spielt natürlich der Amtsbonus von Winfried Kretschmann eine sehr große Rolle. Wenn am Sonntag Landtagswahl in Baden-Württemberg wäre, dann käme die CDU auf 28%. Im Vergleich zur Landtagswahl 2011, da hatte sie 39%, 11 Punkte weniger, ein bitteres Ergebnis. Die Grünen, 32%, würden stärkste Kraft werden. Im Vergleich zu 2011, da hatten sie 24,2%, fast 8 Punkte mehr. Die SPD verliert 13% jetzt, damals 23,1, fast 10 Punkte weniger. Die FDP würde bei 8% landen, damals 5,3. Die Linken bei 4%, damals 2,8. Und die Alternative für Deutschland kommt aus dem Stand auf 13%. Achtung, diese Zahlen sind keine Prognose, sie sind eine Momentaufnahme der politischen Stimmung in dieser Woche. Aber sie sagen auch, wenn tatsächlich so gewählt wird in 10 Tagen, dann wäre eine Fortsetzung des grün-roten Bündnisses nicht möglich. Es würde rechnerisch auch nicht für eine große Koalition aus Schwarz-Rot reichen. Und möglich wäre dann unter anderem nur Grün-Schwarz oder Schwarz-Grün. Also da können wir uns noch auf Überraschungen einstellen.
Ja, ist auf jeden Fall eine sehr spannende Momentaufnahme, Ellen. Vielen Dank auch mal erstmal für diesen Moment. Wir sehen uns gleich wieder. Aber vorher schauen wir nach Rheinland-Pfalz. Denn auch dort ist die Ausgangslage eine sehr besondere. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik ringen nämlich 2 Frauen um den höchsten Regierungsposten in einem Bundesland. Malu Dreyer von der SPD hat ihn vor 3 Jahren übernommen und ist derzeit Ministerpräsidentin. Julia Klöckner von der CDU will es werden. Doch auch in Rheinland-Pfalz bestimmt die Bundespolitik große Teile des Landtagswahlkampfs. In der Flüchtlingsfrage versuchte Julia Klöckner zuletzt, sich von der Kanzlerin etwas abzusetzen. Aber noch ist nicht klar, ob ihr das nutzt oder doch eher schadet. Joris Sonnholzner.
Bus und Bonus bringen vielleicht den entscheidenden Vorsprung im Duell zweier Wahlkämpferinnen. Da ist zunächst einmal der Amtsbonus von Malu Dreyer. Seit 3 Jahren ist sie Ministerpräsidentin, erfährt viel Sympathie in der Bevölkerung. Rheinland-Pfalz stehe gut da, das solle so weitergehen, lautet ihre Maxime für die Mehrheit, um zusammen mit den Grünen weiter zu regieren. Und sie will, nachdem ihr Kurt Beck das Amt übergeben hatte, das erste Mal selbst eine Wahl gewinnen.
Es ist meine Aufgabe, unsere Politik den Menschen rüberzubekommen, sie davon zu überzeugen, deutlich zu machen, was ich geleistet habe in den 3 Jahren und sie davon zu überzeugen, dass sie mir das Vertrauen wieder schenken.
Dreyers Herausforderin Klöckner setzt auch auf den Bus.
Guck mal, bis dahin müssen wir hin.
Dahin, wo die Mehrheit ist, auch mit Bonus, dem Amtsbonus der Kanzlerin. 11-mal steht ihr Merkel im Wahlkampf bei, doch der Bonus auch eine Bürde. Merkels Flüchtlingspolitik setzt Klöckner zu, seit einem halben Jahr wird es weniger Wir für Julia. Ihren Kampf gegen Dreyer muss Klöckner im Spagat vollziehen, zwischen den Befürwortern der Flüchtlingspolitik Merkels einerseits und andererseits denen, die sie ablehnen. Die Enden der Fäden nennt das Klöckner und will sie zusammenhalten.
Die Kanzlerin geht einen Weg, der Europa zusammenhält. Und sie ist im Land, im Bund, in Europa, weltweit aktiv. Und meine Rolle ist eine Rolle der Landespolitikerin und auch der Kommunalpolitikerin.
Er hat keinen großen Bus. Trotzdem spielt Uwe Junge im Klöckner-Dreier-Duell eine Rolle. Sein Bonus, die Weltlage in der Flüchtlingsfrage. Die AfD Rheinland-Pfalz könnte in den Landtag einziehen, so Wunschkoalitionen blockieren. Die Schwarz-Gelbe von Julia Klöckner genauso wie die Rot-Grüne von Malu Dreyer. Es sei denn, beide können noch punkten. 10 Tage fahren sie noch, die Busse mit Bonus an Bord.
Und auch zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz schauen wir noch mal auf die ARD-Vorwahlumfragen und zwar gemeinsam mit Eleni in Köln noch mal. Im Wahlkampf waren die beiden Spitzenkandidatinnen Julia Klöckner und Malu Dreyer ja nicht ganz so angriffslustig, wie man das sonst so von Wahlkämpfen kennt. Für wen der beiden hat sich das denn ausgezahlt?
Ja, also nach unseren Zahlen eindeutig für die Amtsinhaberin Malu Dreyer. Wir wollten wissen, auch hier, wenn Sie die Ministerpräsidentin direkt wählen können, wem würden Sie Ihre Stimme geben? Da sagen 50% der Befragten der SPD-Frau Malu Dreyer und nur 30% würden der CDU-Frau Julia Klöckner ihre Stimme geben. Ganz interessant ist, wir haben Dienstag und Mittwoch befragt, also vor und nach dem Duell. Und da muss man einfach sagen, Malu Dreyer konnte nochmal Anhänger mobilisieren, Punkte gut machen. Und bei Julia Klöckner sind zumindest bei uns die Werte gleich geblieben.
Und zeigt sich das auch in der Sonntagsfrage?
Ja, das Bild ist in der Sonntagsfrage etwas anders, denn da liegen die beiden Parteien sehr nah beieinander. Wenn am Sonntag Landtagswahl in Rheinland-Pfalz wäre, käme die SPD auf 34% im Vergleich zur Landtagswahl 2011, vor 5 Jahren, 35,7 leichte Verluste. Die CDU jetzt bei 36, damals 35,2, fast gleich geblieben. Die Grünen 7%, damals 15,4. Die FDP 5%, damals 4,2. Die Linke 4, damals 3% und die AfD schafft es auf dem Stand, aus dem Stand heraus auf 9%. Achtung, diese Zahlen sind keine Prognose, sie sind eine politische Momentaufnahme dieser Woche. Wie wir sehen, die großen Parteien liegen sehr nah beieinander. Da ist noch viel Bewegung und Dynamik drin und es bleibt spannend.
Das ist wirklich spannend. Nochmal danke, Elneny, und nochmal bis gleich. Wir schauen aber jetzt erst auf Sachsen-Anhalt. Das ist nämlich das dritte Bundesland, in dem am 13. März gewählt wird. Die AfD, das haben wir jetzt gelernt, liegt in den bisherigen ARD-Vorwahlumfragen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sehr deutlich über 5%. Und nun befürchten natürlich Sachsen-Anhalts CDU-Ministerpräsident Rainer Haseloff und seine schwarz-rote Koalition, dass die schlichten Parolen der rechtspopulistischen Partei bei den Wählern in Ostdeutschland besonders heftig zünden und die von der Flüchtlingskrise befeuerten Umfragewerte der Alternative für Deutschland dort vielleicht sogar wie eine Rakete durch die Decke schießen. Vielleicht hat die AfD sogar das Potenzial, die bisherige Regierung aus CDU und SPD in Magdeburg in Trümmern zu legen. Gunnar Breske.
Nur keine Angst zeigen, auch nicht gegenüber Innocenz, dem tonnenschweren Zuchtbullen. SPD-Spitzenkandidatin Katrin Budde furchtlos auf Wahlkampftour im Harz. Dabei ist die Angst in der SPD Sachsen-Anhalt sehr wohl spürbar. Angst, am Ende hinter der AfD zu landen. Denn die Rechtspopulisten punkten in der Flüchtlingsfrage. Die SPD, muss Budde zugeben, eher nicht.
Und zwar deshalb, weil die SPD nicht einfach die einfachen Antworten gibt. Ich glaube aber, dass viele Menschen zwar nichts Böses wollen und im Grunde auch sagen, wir wollen den Menschen helfen, aber trotzdem von den Ängsten geprägt sind, wie das geschehen kann. Und ich halte das für katastrophal, wie die CDU da gerade agiert, auch hier in Sachsen-Anhalt, ganz ehrlich. Der Ministerpräsident, der immer von irgendwelchen Obergrenzen redet, genau weiß, kann er nie durchsetzen.
Aber er kann sie einfordern. Schließlich ist Wahlkampf, gestern gemeinsam mit Horst Seehofer. Seit Wochen fordert auch Haseloff eine Begrenzung des Flüchtlingsstroms. Er gibt der Kanzlerin Kontra. Zu viele eigene Wähler wechseln zur AfD, so die Angst bei der CDU.
Leute, wenn ihr was mit Angela Merkel auszumachen habt, nächstes Jahr ist Bundestagswahl, jetzt geht es um das Land. Und das Land wird mit den entsprechenden Personen, die ihr auf den Plakaten seht, auch entsprechend auch dargestellt. Und da könnt ihr euch entscheiden, wem ihr weiterhin das Vertrauen schenkt. Und darum kämpfe ich mehr oder weniger, dass ich diese Stimmen auch zurückhole.
Zurückholen von der AfD und André Poggenburg. Selbst in der eigenen Partei gilt er als Rechtsaußen, als Gegner von Frauke Petry. Im Wochentakt veranstaltet die AfD Spaziergänge. Dass daran auch Rechtsextremisten teilnehmen, Journalisten angegriffen werden, dafür könne man nichts.
Wir machen das, weil wir diese Demos, diese Kundgebungen vor den Asylheimen von einigen Bürgern nicht so gut fanden. Übrigens nichts mit der AfD zu tun hatten, sondern wir wollten das kanalisieren auf eine Art und Weise, wie sich das gehört. Gewaltfrei, nicht vor Asylheimen.
Es ist ein Wahlkampf in Sachsen-Anhalt, in dem Ängste eine große Rolle spielen und die Inhalte verschwimmen.
Und damit noch einmal zu Elneny nach Köln. Ellen, was sagt die ARD-Vorwahlumfrage über die Chancen des bisherigen CDU-Ministerpräsidenten Haseloff, nach der Wahl im Amt zu bleiben? Was sagt die da?
Ja, es könnte klappen, es könnte aber auch nicht klappen. Auch hier alles sehr eng. Wenn am Sonntag Landtagswahl in Sachsen-Anhalt wäre, dann käme die CDU auf 31%. Im Vergleich zu 2011 hatte sie 32,5 leichte Verluste. Die Linke käme auf 21%, damals 23,7. Die SPD würde bei 15% landen, damals 21,5 deutliche Verluste. Die Grünen würden bei 5,5 landen, damals 7,1. Die FDP bei 4,5, damals 3,8. Und die Alternative für Deutschland würde aus dem Stand 19% erreichen. Achtung, diese Zahlen sind keine Prognose, sondern eine politische Momentaufnahme dieser Woche. Aber auch hier muss man sagen, es würde ganz knapp für eine Fortsetzung der schwarz-roten Regierungskoalition reichen. Nach diesen Zahlen jetzt, aber da kann sich noch sehr viel tun, sehr viel verschieben. Es bleibt weiter spannend. Alle Informationen zu dieser ARD-Vorwahlumfrage finden Sie wie immer bei uns im Internet unter www.tagesschau.de.
Einen ganz herzlichen Dank nach Köln für diese nun wirklich spannenden Zahlen.
Danke nach Hamburg.
Die EU-Führung verstärkt wegen der Flüchtlingssituation in Griechenland ihre Bemühungen um eine gemeinsame Lösung. Mehr dazu in den Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Bei Gesprächen in Athen verurteilte Ratspräsident Tusk heute nationale Alleingänge. Er kritisierte Österreich und die Länder entlang der Balkanroute, die ihre Grenzen weitgehend geschlossen haben. Zehntausende Flüchtlinge können deshalb von Griechenland aus nicht weiterreisen.
Die Insel Samos im Nordosten der Ägäis. Für sie ist sie nur Zwischenstation. Mehr als 5000 Flüchtlinge warten derzeit auf den Inseln, um auf das Festland zu gelangen, berichten griechische Medien. Seit kurzem unterstützt die Bundespolizei die griechische Küstenwache bei der Überwachung der Seegrenze zwischen Griechenland und der Türkei. Es geht um die Bekämpfung der Schleuserkriminalität, doch auch sie bringen Flüchtlinge an Land, die sie im Meer aufgegriffen haben. Auch wenn die griechische Regierung die Tickets für die Überfahrt ans Festland begrenzt hat, sind es mehr als 1000, die heute in Piräus ankommen. Nur gut 100 Flüchtlinge ließ die mazedonische Grenzpolizei heute bislang in Idomeni passieren. Aus Verzweiflung über ihre Situation blockierten sie einen Güterzug. Griechenland könne die Last nicht alleine tragen, insistierte Ministerpräsident Tsipras nach einem Gespräch mit EU-Ratspräsident Donald Tusk. Der appellierte an Wirtschaftsmigranten:
Do not come to Europe.
Kommen Sie nicht nach Europa. Glauben Sie den Schmugglern nicht. Riskieren Sie nicht Ihr Leben und Ihr Geld. Tusk fordert die Rückkehr zu einem Schengen-System mit einem funktionierenden Schutz der europäischen Außengrenzen.
Im Anschluss an seine Gespräche in Athen reiste Tusk weiter in die türkische Hauptstadt Ankara zu Gesprächen mit Ministerpräsident Davutoğlu. Dabei stand auch hier die Flüchtlingskrise im Mittelpunkt. Tusk forderte die Türkei erneut auf, weniger Flüchtlinge über Griechenland nach Westeuropa reisen zu lassen. Der frühere Volkswagen-Chef Winterkorn ist nach Angaben des Konzerns frühzeitig über Unregelmäßigkeiten bei Dieselmotoren in den USA informiert worden. In einer Pressemitteilung heißt es, bereits im Mai 2014 sei Winterkorn eine entsprechende Notiz zugestellt worden, also fast 1,5 Jahre bevor der Skandal bekannt wurde. Ob Winterkorn die Mitteilung gelesen hat, ist allerdings nicht dokumentiert. Die Frage, wer wann was wusste, ist auch an der Börse ein Thema. Aus Frankfurt, Anja Kohl.
Die Aktionäre fühlen sich falsch und zu spät informiert. VW argumentiert, nur eine kleine Gruppe von Personen unterhalb des Vorstands habe die Steuerungssoftware verändert. Und der Ex-Chef Martin Winterkorn habe im Mai 2014 Infos bekommen. Erst ein gutes halbes Jahr später, im August, hätten VW-Techniker dem Vorstand erklärt, es gebe ein Defeat-Device, eine Abschaltautomatik in rund 1 Million Fahrzeugen. VW-Anwälte hätten auf Vergleiche verwiesen, die in solchen Fällen stets in den USA geschlossen wurden, deren Höchststrafe Strafmaß 100 Millionen Dollar. Nach dem Motto, überschaubare Sache, nichts Relevantes für Aktionäre. Einen Monat später informiert die US-Umweltbehörde die Öffentlichkeit. Danach ist von 11 Millionen Fahrzeugen die Rede. Die VW-Aktionäre wurden von dieser Info der US-Behörden kalt erwischt. 29% hat ihre Aktie seither eingebüßt. Hätte VW früher informieren müssen, bleibt die unbeantwortete Frage. Die Mitarbeiter haben auch in diesen schwierigen Zeiten ihren Einsatz erbracht, so VW-Chef Müller heute. Die Stammbeschäftigten von VW erhalten deshalb auch dieses Jahr eine Anerkennungsprämie. Wie viel ist noch offen?
Und hier sind die Schlusskurse. Der DAX gab nach auf 9.752 Punkte. Der Dow Jones schloss dagegen fester mit 16.943.
Eine Partei zu verbieten, das ist in Deutschland nicht einfach und das ist natürlich auch gut so, denn eine Demokratie muss einiges aushalten und dazu gehören auch extreme Standpunkte. Und deshalb wird das Bundesverfassungsgericht es sich auch nicht einfach machen bei der Urteilsfindung hinsichtlich eines Verbotes der NPD. Heute endete in Karlsruhe die dreitägige mündliche Verhandlung, aber bis zu einer Entscheidung können noch Monate vergehen. Um ein Verbot durchzusetzen, müssen mindestens 6 der 8 Richterinnen und Richter des zweiten Senats dafür stimmen. Erwartet wird in jedem Fall eine höchstrichterliche Grenzziehung, ab wann eine Partei, ob links oder rechts, ist egal, nicht mehr nur extrem, sondern, wie es im Juristendeutsch heißt, aggressiv-kämpferisch ist und was eine Demokratie dann eben dann nicht mehr aushalten muss. Christoph Kehlbach.
Das Grundgesetz. In der Ausstellung des Bundesverfassungsgerichts findet sich ein originalgetreues Replikat der Erstausgabe von 1949. Nur ein paar Meter weiter und 2 Stockwerke höher stritten die Parteien heute darüber, was die Väter und Mütter unserer Verfassung im Sinn hatten, als sie die Möglichkeit eines Parteiverbotes hineinschrieben. Die Verfassungsrichter müssen vor allem klären, wie die Vorschrift, die 4 Jahre nach Ende der Nazi-Diktatur geschaffen wurde, im 21. Jahrhundert auszulegen ist. Heute mussten die Vertreter der NPD bohrende Fragen der Richter zur Ideologie der Partei beantworten. Unter anderem heißt es auf deren Homepage: Ein Afrikaner, Asiate oder Orientale wird nie Deutscher werden können, weil die Verleihung bedruckten Papiers, eines BRD-Passes, ja nicht die biologischen Erbanlagen verändert. Angehörige anderer Rassen bleiben deshalb körperlich, geistig und seelisch immer Fremdkörper, gleich wie lange sie in Deutschland leben. Die Erklärung der NPD:
Allein durch den Blick in den Spiegel wird ihnen ihre eigene Fremdheit natürlich irgendwie auffallen, weil der gewöhnliche Deutsche halt einmal weißhäutig ist. Also insofern werden sie natürlich, ob sie einen deutschen Pass haben oder nicht, werden sie sicherlich so ein eigenes Fremdheitsgefühl haben. Das ändert aber nichts daran, wenn sie den deutschen Pass haben, weil sie ein bestimmtes Einbürgerungsverfahren durchlaufen haben, dass sie dann die gleichen Rechte haben wie, in Anführungszeichen, biodeutsche Staatsbürger.
Aber den Pass soll es, wenn es nach der NPD geht, nur nach ihrem Ermessen geben. Die Vertreter des Bundesrates sahen sich bestätigt, die Partei gehöre verboten.
Es sind hier jetzt eine Reihe Vertreter der NPD immer wieder auf direkte Nachfrage dann ein Stück weit auf Distanz gegangen. Aber die Realität draußen im Land sieht leider so aus, dass dieses Programm sehr, sehr ernst genommen ist. Es ist ein rassistisches Programm, es ist ein demokratiefeindliches Programm. Und da hilft die ganze Drumherum-Rederei, die wir heute hier erlebt haben, gar nichts.
Das Programm der Partei ist das eine. Für ein Verbot kommt es aber auch darauf an, wie viel davon wirklich umgesetzt wird. Die Fragen also: Wie viel NPD steckt hinter aktuellen fremdenfeindlichen Krawallen, wie etwa in Heidenau? Wie sehr schränkt die Partei in bestimmten Regionen das demokratische Leben ein, etwa im kleinen Ort Jamel, Mecklenburg-Vorpommern? Das Verfassungsgericht hat 3 lange Tage verhandelt. Ob am Ende des Verfahrens ein Verbot steht, ist offen. Das Urteil soll in einigen Monaten kommen.
Zum zweiten NPD-Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht nun ein Kommentar von Frank Beutigam vom Südwestrundfunk.
Rechtsstaat kann verdammt anstrengend sein. Das haben die vergangenen 3 Tage mehr als deutlich gemacht. Verhandlungen bis in den Abend, Argumente austauschen bis zur Erschöpfung. So muss das auch sein, denn es geht um einen Grenzfall der Demokratie. Statt freiem Wettbewerb ein Verbot. Und genau deswegen werden es sich die Richter nicht leicht machen. Das war im Gerichtssaal mit Händen zu greifen, bei den vielen kritischen Nachfragen in beide Richtungen. Ein Ringen ums Recht habe ich beobachtet. Eines hat die Verhandlung für mich gezeigt. Es gibt keinen einzigen Grund, diese Partei zu verharmlosen, nur weil sie schlechte Wahlergebnisse hat. Aussagen im Programm wie Integration ist Völkermord stehen für mich außerhalb jeder Rechtsordnung. Und wenn Menschen vor Ort eingeschüchtert werden, dann fällt die Basis weg für den freien politischen Wettbewerb, dann herrscht Angst. Das bringt doch alles nichts, so ein Verfahren, sagen viele, Gesinnungen lassen sich nicht verbieten. Das stimmt, ist aber eine Binsenweisheit. Es geht allein um das Verbot einer Struktur, an die Extremisten andocken können, die von staatlicher Finanzierung profitiert. Und natürlich kann das nur ein Baustein in einem politischen Gesamtkonzept gegen Extremismus sein. Ist dieses Instrument des Parteiverbots aber nicht überholt, ein Relikt der noch labilen Nachkriegszeit? Das finde ich nicht. Die Demokratie ist gefestigter, ja, doch die Gefahren sind weiter da. Sie haben sich nur verändert, mit neuen Gruppen, mit Extremismus aller Art. Wer weiß schon genau, was sich da noch alles entwickelt? Es ist deshalb genau jetzt der richtige Zeitpunkt zu wissen, was geht beim Parteiverbot und was nicht. Das wird das kommende Urteil leisten. Und das ist für mich ein Wert an sich, egal wie es ausgeht.
Frank Bräutigam kommentierte: Das Regime in Nordkorea hat offenbar wieder mehrere Geschosse abfeuern lassen und das nur wenige Stunden nach der drastischen Verschärfung der UN-Sanktionen gegen das Land. Nochmal Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Wie das Nachbarland Südkorea berichtet, fielen die Projektile ins östlich gelegene japanische Meer. Nordkorea hatte im Januar und Februar mit einem Atomtest und dem Start einer Langstreckenrakete gegen Auflagen der internationalen Gemeinschaft verstoßen. Auch China, das traditionell als Verbündeter Nordkoreas gilt, hatte die Verschärfung der Sanktionen durch den UN-Sicherheitsrat unterstützt. Bei den US-Republikanern wächst der Protest gegen eine Präsidentschaftskandidatur des Immobilienmilliardärs Donald Trump. Der unterlegene Bewerber von 2012, Mitt Romney, warnte seine Partei davor, Trump aufzustellen. Er nannte ihn einen Wichtigtuer und Hochstapler. Romney rief die Republikaner auf, in jedem Bundesstaat für den jeweils aussichtsreichsten Konkurrenten Trumps zu stimmen. Die deutschen Biathleten haben Silber gewonnen. Bei der Weltmeisterschaft in Oslo holte die Mixed-Staffel mit Franziska Preuß, Franziska Hildebrandt, Arndt Peiffer und Simon Schemp gleich im ersten Rennen die Medaille. Gold ging an Frankreich, Bronze holte Norwegen.
Die höchste Kunst der Fotografie liegt darin, so hat es der Schweizer Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt mal gesagt, das Wesen des Menschen bei der Aufnahme sichtbar zu machen, und zwar auch dann, wenn gar kein Mensch zu sehen ist. Dem deutschen Fotografen Thomas Struth gelingt das auf sehr einzigartige Weise. Er macht Bilder von komplexen Produktionsanlagen, von Laboren, Operationssälen oder auch Erlebnisparks, die allesamt etwas gemeinsam haben. Sie sind von Menschenhand geschaffen. Hochtechnische Konstruktionen entstanden aus ehrgeiziger Vorstellungskraft. Sie sind real, auch wenn die meisten von uns sie gar nicht bedienen könnten und oft noch nicht mal bewusst wahrnehmen. Es sei denn eben, wie jetzt, auf den Fotografien von Thomas Struth im Essener Volkwang-Museum. Ute Pauling.
Die Bilder des Fotografen Thomas Struth verlangen hohe Aufmerksamkeit. Sie wollen erschlossen werden. Die koreanische Ölbohrinsel verspricht zunächst einmal Energiegewinn. Zugleich wirkt sie bedrohlich. Man fragt sich, was passiert, wenn der Riese entfesselt aufbegehrt, wenn der Mensch ihn nicht mehr beherrscht. Detailverliebt sind alle Struth-Bilder. Nüchtern, präzise und ohne Effekte stellt er Fragen an die Technik, die ihn selbst aber nicht interessiert, sagt er überraschend.
Mich interessiert mehr der Denkprozess oder der Mentalitätsprozess, der dahinter steckt.
Diese Aufnahme erinnere ihn an einen Gehirnschnitt. Es ist das Innenleben vom Greifswalder Fusionsexperiment Wendelstein. Struth zweifelt am Wohl aller technisch verwirrenden Konstrukte, sieht dennoch in ihnen auch Hoffnungsträger. Zwischen Euphorie und Depression verschwimmen die Grenzen.
Es geht nicht darum, dieses oder jenes Experiment jetzt zu dokumentieren, abzubilden. Er will uns zeigen, wie die Atmosphäre eigentlich ist, in der Forschung stattfindet.
Der Titel der Ausstellung Nature and Politics verrät, dass Thomas Struth seine Kunst als eine Art Technologiefolgenabschätzung versteht. In den scheinbar entspannteren Ansichten zeigt er Lebenswelten, die in Freizeitparks entstanden sind. Aber Vorsicht, es lauert die Struthsche Kulturkritik. Wie viel Vergnügen steckt eigentlich in dieser Plastikwelt, die die Umwelt beutelt? Die Zuschauer sind gefordert, wenn sie seinen Gedanken folgen wollen. Viel Zeitgeist bergen diese rätselhaften, bildgewordenen Verstrickungen.
Ja, vielleicht fast zu viel, wenn Sie das Bedrohliche ansprechen, das vielleicht jetzt in der heutigen Situation stärker zum Ausdruck kommt als vor 10 Jahren, als Thomas Struth begonnen hat, sich mit diesem Themenkomplex zu befassen.
Mit einem Seestück entlässt der Künstler die Besucher. Oberfläche und Tiefe, aber auch der nüchterne Blick auf den Horizont streifen die philosophische Idee seines Werks. Nach Essen wird es in Berlin und später in den USA zu sehen sein.
Ja, sehr interessant, aber erstmal jetzt ab morgen im Essener Volkwang-Museum die Ausstellung Natur und Politik von Thomas Struth und sie dauert dort bis zum 29. Mai, haben Sie also ein bisschen Zeit. Uns bleibt noch der Blick auf das Wetter, Claudia, das ist jetzt echt dein Auftritt hier.
Danke, Thomas. Und den würde ich mir fast gerne sparen, weil das wird eher winterlich und ungemütlich die nächsten Tage. Denn das Wochenende wird bestimmt sein von einem Tiefdruckgebiet. Aber der morgige Tag, der bringt nochmal, naja, zumindest ganz ordentliche Sonnenscheindauern. Vor allen Dingen nach Osten hin. Da sind es über 6 Stunden. Über der Mitte 2 bis 6 Stunden. Auch nach Süden hin 2 bis 6 Stunden. Am Alpenrand sogar über 6 Stunden. Und da haben wir es auch mit Föhn zu tun. Von Westen kommen dichte Wolken eben dieses neuen Tiefdruckgebietes, das uns am Wochenende beschäftigen wird. Deswegen dort kaum Chance auf Sonne. Jetzt in der Nacht letzte Schauer, die noch fallen können. Die können auch für Glätte sorgen, denn die Nässe auf den Straßen gefriert. Da die Temperaturen bis morgen früh ordentlich runtergehen, verbreitet wird es frostig sein. Mit Werten zwischen 0 und minus 4 Grad in höheren Lagen, minus 9 Grad. Morgen Vormittag dann Sonne, ein paar Wolkenfelder, vor allem nach Osten und Süden hin. Viel Sonne hier und da kann sich Nebel halten, im Vogtland beispielsweise den ganzen Tag. Und gegen Mittag kommen dann aus Westen neue Wolkenfelder, die bringen Schnee und Schnee Regen. Im Laufe des Nachmittags breitet sich das sogar noch ein bisschen weiter aus. Dann insgesamt im Westen zum Teil Schnee bis in tiefe Lagen. Das gilt zum Beispiel für den Niederrhein und das Münsterland. Da kann es richtig kräftig schneien. Nach weiter nach Osten in Bayern beispielsweise auch noch lange sonnig. Föhn, wie gesagt, in den Alpen deswegen da 9 bis 10 Grad. Sonst steigen die Werte am Nachmittag verbreitet auf Temperaturen zwischen 4 und 10 Grad eben auch im Raum Stuttgart oder im Rhein-Main-Gebiet. Der Wind dazu aus südöstlichen Richtungen kommt er nach Nordwesten hin, ist er mäßig bis frisch. Die nächsten Tage immer wieder Schauer in Form von Graupel, Schnee, Regen, Temperaturen gedämpft. Das hat noch nicht viel mit Frühling zu tun. Auf den müssen wir noch ein bisschen warten.
Dann tun wir das eben. Claudia, herzlichen Dank dafür. Meine Damen und Herren, so viel von uns für heute. Hier im Ersten begrüßt Sie jetzt Florian Schröder zur Comedy-Spätschicht. Im Nachtmagazin steht Sven Lorik für Sie ab 0 Uhr parat. Die Tagesthemen gibt es natürlich morgen wieder. Dann wie immer freitags schon um 21.45 Uhr. Kommen Sie gut durch die Nacht.